This podcast is sponsored by Skylight Frame. Mother's Day is almost here. What are you getting her? Something that shows you care. Something that makes her feel loved. Something that won't stress you out. Something like the Skylight Frame. The Skylight Frame is the perfect gift. It's a touchscreen photo frame your whole family can upload photos to, from wherever they are in the world. It's a way to share with her all the moments that matter. It sets up in seconds. You can even make sure that it's already loaded with photos when your mom opens her Mother's Day gift. And her Skylight Frame can hold thousands of the treasured photos you share. It's an easy, heartfelt way for mom to stay connected with those who matter most. It really is the perfect gift. Now, as a special Mother's Day offer for our listeners, get 15% off your purchase of a Skylight Frame when you go to skylightframe.com/easy. That's SKYLIGHTFRAME.com/easy. Get 15% off your Mother's Day purchase now at skylightframe.com/easy.
Finanzen, Familie und Liebe.
Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestoren-Podcast.
Wir sind Marielle und Mike.
Let's talk. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Beziehungsinvestoren-Podcast. Heute mal wieder mit einer tollen Gästin. Wir haben heute Miriam hier von Immobilien mit Kopf. Miriam und Alexander sind das Paar hinter dem Projekt Immobilien mit Kopf. Sie haben in den letzten Jahren ihren YouTube- sowie Instagram-Kanal sehr erfolgreich aufgebaut. Aber vor allem sind sie sehr erfolgreiche Immobilieninvestoren und darüber wollen wir heute sprechen. Neben ihren Immobilienprojekten und dem Online-Business sind sie aber auch Eltern eines kleinen Sohnes. Und dieser Spagat soll natürlich heute auch Thema sein. Wie klappt es, die erfolgreiche Selbstständigkeit mit der Familie zu vereinbaren? An welchen Stellen klappt es gut, an welchen weniger gut? Da sind wir sehr gespannt, denn unser Fokusthema diese Woche im Beziehungsinvestoren-Podcast ist die Elternzeit als Selbstständige und Unternehmerin. Dementsprechend herzlich willkommen, Miriam. Schön, dass du hier bist.
Hallo, ich freue mich auch, dass es geklappt hat. Vielen Dank für die Einladung.
Danke, dass du hier bist. Wir starten traditionellerweise in unserem Podcast immer mit ein paar kurzen Fragen, auf die du ganz kurz antworten darfst. Ich bin sehr gespannt, was du dazu sagst. Die erste Frage ist, was ist deine liebste Sonntagsmorgenbeschäftigung?
Also eigentlich vor unserem Sohn war es tatsächlich gemütlich, in den Sonntag zu starten, mit einer warmen Tasse Kaffee oder auch zwei, dann mit einem guten Buch. Aber das funktioniert jetzt seit einem Jahr leider nicht mehr. Auch ausschlafen würde noch dazugehören zu diesem Programm. Seit wir jetzt ein Kind haben, ist das alles passé. Wir wechseln uns allerdings mit dem Ausschlafen am Wochenende ganz fair ab. Mit einem Kind funktioniert das noch. Aber wenn er um 6 Uhr aufsteht, ist der andere dann meistens auch um 8:30, 9 auch wirklich schon ein bisschen K.O. Und dann fehlt der letzte Teil mit dem Buch und mit dem Kaffee, dass man dann nochmal 2 Stunden bekommt. Das funktioniert dann nicht. Dann wechseln wir wieder.
Ja, das kennen wir auch. Die Sonntagmorgenbeschäftigungen verändern sich schon sehr.
Ja, absolut.
So, zweite Frage. Was ist deine Lieblingseissorte?
Ich würde sagen Schoko. Ja, spontan Schoko und Zitrone.
Okay. Habt ihr euch schon mal über Geld gestritten in eurer Beziehung?
Nee, über Geld tatsächlich eigentlich noch nicht. Wenn dann um alles, was dann dazugehört, eben um Projekte, die mit einer Summe verbunden sind, aber nicht um Geld direkt.
In welchem Monat hast du Geburtstag und vielleicht auch die Männer in deiner Familie?
Also ich habe im September Geburtstag und mein Mann und mein Sohn haben im März und im Juni. Also gut verteilt übers Jahr, würde ich sagen. Ja. Jedes Vierteljahr einer, ganz fair.
Das ist sehr fair. Das kriegen wir nicht so hin. Unser zweiter Sohn soll in derselben Woche kommen wie der erste.
Oh, okay. Das ist ja spannend.
Naja.
Aber kann sich ja noch verschieben. Das ist ja nicht in Stein gemeißelt, ja. So ein errechneter Termin.
Vielleicht kommt er eine Woche später, dann hat der eine im Juli, der andere im August. Mal gucken. Letzte Frage. Dein liebster Social-Media-Kanal neben deinem eigenen natürlich. Oder eurem eigenen.
Oh, das ist so schwierig. Ich folge so vielen. Ich habe gar keinen einen Lieblingskanal. Über diese Frage hätte ich nachdenken müssen. Vielleicht fällt mir das am Ende des Gesprächs ein, aber jetzt spontan kann ich nicht den einen Kanal benennen, weil ich einfach so viele habe, denen ich so gerne folge und auch viele persönlich davon kenne. Und dann hat man natürlich auch eine persönliche Bindung zu den Leuten und ja, verfolgt umso lieber einfach so den täglichen Ablauf und was sie auch unternehmerisch, die meisten sind unternehmerisch tätig, auch so tun. Deswegen schwer jetzt einen zu nennen, aber vielleicht kann ich mich am Ende des Gesprächs auf einen oder eine, aber einen Kanal festlegen.
Okay, dann werden wir auf die Frage nochmal zurückkommen. Gut, möchtest du dich und euch an dieser Stelle einfach nochmal ein bisschen genauer vorstellen, gerne auch schon mal so in Bezug, was sich vielleicht bei euch verändert hat, seit ihr Eltern seid.
Ja, bei uns hat sich eigentlich alles verändert. Also tatsächlich hat man diese Veränderung auch unterschätzt. Das muss ich ganz klar so sagen. Ich finde, Elternschaft ist etwas, auf das man sich nicht wirklich vorbereiten kann. Natürlich kann man auch mental versuchen, darauf einzustimmen. Man kann viele Bücher lesen, man kann sich mit anderen austauschen. Aber was dann letztlich auf einen zukommt, das ist dann doch nochmal was ganz anderes, finde ich. Also es hat alles auf den Kopf gestellt, würde ich sagen. Und natürlich kann man sich sowieso nicht so gut vorbereiten, weil jedes Kind nochmal individuell ist. Also da nützt es einem ja auch nichts, wenn man dann vorher irgendwelche Anleitungen liest. Die gibt es eben nicht für ein Kind. Das ist nun mal so. Man muss einfach sich kennenlernen und dann im Prozess die besten Lösungen finden und schauen, was als Familie am besten funktioniert.
Wie sah denn euer Alltag als Unternehmer mit Online-Business vor Kind aus im Vergleich zu heute?
Also vor Kind haben wir eben festes Büro mit Mitarbeitern auch, und vor dem Kind waren wir beide von Montag bis Freitag mit den Mitarbeitern im Büro oder eben auf Auswärtsterminen, haben auch ganz viele dieser Termine dann gemeinsam gemacht, weil uns das einfach Spaß gemacht hat, gemeinsam irgendwo hinzufahren. Gab es ja auch noch kein Corona, jetzt ist natürlich gerade Kind und Corona, das ist ja nochmal doppelt eine Umstellung. Waren eben sehr, sehr viel unterwegs, auch am Wochenende oft auf Veranstaltungen. Im Immobilienbereich gab es eben sehr vieles, ob es jetzt Messen oder Unternehmertreffen, Masterminds und so weiter sind. Das war dann deutschlandweit, teilweise auch im Ausland, auf Mallorca oder so war viel. Also wir waren sehr viel unterwegs, wir haben sehr viel gemeinsam gearbeitet und waren eben tagtäglich ansonsten, wenn nichts auswärts war, im Büro. Jetzt ist es natürlich völlig anders, auch wie jetzt. Ich bin jetzt alleine im Podcast, weil wir uns jetzt einfach ganz strikt immer aufteilen. Wir versuchen alles, was irgendwie alleine funktioniert, uns aufzuteilen, damit wir eben trotzdem so viel wie möglich schaffen, weil die Kinderbetreuung ist natürlich nur begrenzt und entsprechend auch die Zeit. Also hat sich vollkommen verändert, der Alltag. Und durch Corona ist man natürlich sowieso viel weniger unterwegs. Das ist dann auch das Nächste. Mhm. Das ist mal unabhängig vom Kind, aber selbst mit Kind natürlich. Wenn jetzt kein Corona wäre, wären die Auswärtstermine deutlich geringer, da man ja einfach nicht mal spontan hier zwei Tage hin. Schauen wir mal, ob wir uns abends noch ein Hotel nehmen oder nicht. Also diese Fragen stellen sich ja jetzt gar nicht. Man muss ja jetzt alles viel mehr planen.
Mhm. Apropos Planung, habt ihr euch eine Elternzeit tatsächlich eingeplant, als ihr Eltern wurdet? Weil als Unternehmer ist das ja ein bisschen schwieriger. Ja? Also da kann man nicht einfach die Elternzeit beim Arbeitgeber einreichen. Wie habt ihr das gemacht?
Ja, tatsächlich haben wir hier relativ wenig geplant, weil gleichzeitig einfach mit der Schwangerschaft dann auch noch zwei Umzüge geplant waren. Einmal der private Umzug und einmal der Büroumzug, beides nach Leipzig. Ja, wir dann so viel mit Umzug und Schwangerschaft zu tun hatten, dass wir gar nicht so viel an das, was danach kommt, an Gedanken hatten. Weil es erstmal das Wichtigste war, dass die Schwangerschaft gesund abläuft, weil eben dann auch Komplikationen waren, also ihm ging es gut, mir ging es gut, aber die Gefahr war da, dass er viel, viel zu früh kommt, schon in der 25. Woche.
Oh je.
Und ab da musste ich mich halt unheimlich viel schonen und konnte halt auch dann nicht mehr so viel arbeiten. Also teilweise null, teilweise war ich eben auch stationär im Krankenhaus und teilweise musste ich mich dann zu Hause komplett schonen, durfte gerade mal auf Toilette ein paar Mal am Tag, das war's. Und dann stand einfach lange Zeit erstmal das im Vordergrund, wie kriegen wir es gewuppt, dass ja die Schwangerschaft noch gesund zu Ende geht und wir gleichzeitig die beiden Umzüge schaffen und auch neue Mitarbeiter in Leipzig anstellen. Also es war so viel zu tun, dass wir das nachher erstmal ausgeblendet haben, weil wir einfach im Moment festhingen.
Mhm.
Genau. Und folglich hatten wir gar keine Elternzeit jetzt. Ich hatte nur Mutterschutz und wir haben danach ein Jahr wieder losgelegt. Das hat dann mehr oder weniger gut geklappt natürlich. Mit entsprechenden Einbußen ist ja klar. Am Anfang habe ich sehr, sehr wenig gearbeitet. So wirklich funktioniert das natürlich jetzt erst, seit er in der Kinderbetreuung ist. Und zuvor, die Monate, haben wir uns dann auch öfter einfach aufgeteilt, sodass ich zum Beispiel vormittags gearbeitet habe und von 8 bis 12 und ab 12 der Alex. Wir haben dann verschiedene Modelle versucht und geguckt, dass wir alles möglichst unter einen Hut bekommen. Aber so richtig die 100% tolle Lösung haben wir da auch nicht gefunden.
Weißt du denn, was für euch die 100% tolle Lösung gewesen wäre? Oder habt ihr euch darüber auch nie Gedanken gemacht, weil es einfach gar keine Gelegenheit dazu gab?
Naja, es wäre natürlich einfacher gewesen, wenn man auch zum Beispiel Familie im Hintergrund gehabt hätte, die mal für 1-2 Stunden auf den Kleinen aufpassen oder so. Das hatten wir alles nicht. Das hat es natürlich schon erschwert, weil wir dann wirklich nur zu zweit mit dem Kleinen waren und mit dem Unternehmen. Aber ja, es war ein Prozess. Also diese Aufteilung dann ich Vormittag und dann Nachmittag mein Mann, das war dann schon im Prinzip das fairste Modell. So konnte jeder trotzdem auch seine Projekte machen. und was voranbekommen. Man wusste auch, man hat dieses feste Zeitfenster, wo man auch was schaffen kann. Also das war dann schon eine ganz faire Lösung. Aber jetzt ist es natürlich mit der Tagesmutter nochmal einfacher geworden.
Das heißt, euer Sohn ist jetzt seit neuestem bei der Tagesmutter. Wie teilt ihr euch denn jetzt auf?
Jetzt ist es eben so, dass mein Mann bringt ihn in der Früh zur Tagesmutter und dann können wir im Prinzip beide arbeiten und Nachmittag hole ich ihn dann ab. Mein Mann arbeitet dann noch und kommt dann eben gegen Abend und dann haben wir noch schöne Familienzeit, können die eben auch mehr genießen und man hat nicht ständig im Hinterkopf, dass man noch so viel erledigen muss. Also es ist dadurch eben sehr viel einfacher geworden.
Und habt ihr euch manchmal gewünscht, dass es leichter gewesen wäre, angestellt zu sein? Oder habt ihr diese Flexibilität, die ihr doch ja durch die Selbstständigkeit auch habt, eben auch sehr geschätzt?
Ja, also den Gedanken hatte ich dann schon manchmal so im tiefsten Stress, wo ich einfach wusste, ich habe eigentlich so viel zu tun und ich kann es in dem Moment nicht delegieren. Gewisse Dinge bleiben immer an einem kleben als Unternehmer. Das ist ein großer Prozess. Ich hoffe, dass ich den in den nächsten Jahren schon noch vorantreiben kann, dass ein bisschen mehr noch delegiert werden kann. Aber zu dem Zeitpunkt war es definitiv noch nicht so. Und das hat mich natürlich sehr belastet, weil man will sich ja eigentlich auch voll auf sein Kind fokussieren, hat aber dauernd im Hinterkopf diese Belastung an Sachen, die noch abgearbeitet werden müssen. Und da habe ich mir natürlich schon gewünscht, ach, das wäre jetzt so einfach, wenn ich angestellt wäre und gesagt hätte, so, ich bin ab 15. Mai weg, ciao, ja. Nach mir die Sintflut. Und dann weiß man ja, dass jemand anders sich drum kümmert. Dieses Eigenverantwortung, die hat in dem Fall war es dann schon eine Belastung. Aber insgesamt bin ich unheimlich froh, den Schritt gegangen zu sein. Möchte ihn auch nie mehr rückgängig machen. Aber klar gibt es diesen Moment auch, wo man da mit sich gehadert hat.
Und was ist auf der anderen Seite der große Vorteil, als Familie selbstständig zu sein, auch noch beide zusammen an demselben Unternehmen zu arbeiten?
Ja, eben das überwiegt halt für mich allemal. Der Vorteil ist halt die Freiheit, die man sich eben auch aufbauen kann. Die hat man natürlich nicht ad hoc, wenn man in die Selbstständigkeit geht. Das wäre eine Illusion, wenn man sagt, ich bin ab morgen selbstständig, ab da bin ich frei. Dem ist natürlich nicht so. Gerade am Anfang steht natürlich unheimlich viel, was man dann erstmal machen muss, um ja diesen Status zu erreichen. Aber wir sind auf einem guten Weg dorthin und eben auch diese Freiheit, diese Flexibilität, sagen zu können, ich plane mir meine Termine, ich kann mir spontan frei nehmen, ich bin flexibel, wir können flexibel auch mal verreisen. Das finde ich überwiegt dann schon. Und ich liebe einfach diese Freiheit und diese Eigenverantwortung. Natürlich gibt es eben Momente, wo es eine Belastung ist, aber insgesamt sehe ich es definitiv als sehr großen Vorteil.
Und wie habt ihr das denn mit dem Elterngeld gemacht? Das ist bei uns in der Community immer eine große Frage. Ja, wie kann man optimalerweise das Elterngeld am besten nutzen? Habt ihr überhaupt welches bezogen, wenn ihr gar keine richtige Elternzeit gemacht habt?
Ja, wir haben eben keins bezogen. Also das wäre auch dann das, was ich beim zweiten Kind würde ich insofern anders machen, dass ich mich schon aktiv um Elternzeit bemühe oder mich zumindest informierte, was in der Richtung möglich ist. Das fiel wirklich alles hinten über mit diesen beiden Umzügen und dem Standortaufbau in der neuen Stadt beim ersten Kind. Wir haben es mal wieder geschafft, alles gleichzeitig zu machen. Das ist auch so ein bisschen unser Markenzeichen. Man nimmt sich immer vor, anders zu machen, aber dann ist doch wieder alles gleichzeitig. Ja, da würde ich mich nächstes Mal mehr erkundigen. Wir haben diesmal wirklich nichts bezogen und haben uns dann selber einfach ja, durchgewurschtelt. Wir sind ja jetzt auch nicht neu gegründet. Mittlerweile gibt es unser Unternehmen jetzt ja seit 3 Jahren und auch viele Jahre davor schon dran gearbeitet, sich hier was aufzubauen. Also nicht erst, nachdem man dann den vollen Schritt in die Selbstständigkeit gegangen ist, sondern auch schon parallel im Angestellten-Dasein haben wir uns beide ja schon was aufgebaut, auch unabhängig voneinander. Wir haben uns ja erst vor 3,5 Jahren kennengelernt. Von daher war das jetzt finanziell für uns kein Problem. Aber da liegen halt auch viele Jahre dahinter, in denen man sowas vorbereitet hat.
Ja, klar. Und gäbe es da etwas, was du anderen Selbstständigen auch mitgeben würdest? Würdest du sagen, baut erstmal euer Business auf, kriegt dann ein Kind, macht es lieber doch gleichzeitig? Oder was sind da so Tipps, die du vielleicht mitgeben möchtest?
Ja, im Optimalfall ist die Reihenfolge natürlich schon so, dass man sich erst was aufbaut und dann fest da auch verankert ist und mit der Selbstständigkeit im Leben steht, auch vielleicht seine passiven Einkommensströme hat, die trotzdem weiterlaufen. In meinem Fall ja zum Beispiel die Mieten. Mieter wohnen ja weiterhin, egal ob ich jetzt schwanger oder krank oder sonst was bin. Und sowas ist natürlich ein großer Vorteil, wenn man solche Standbeine einfach integriert hat. Denn dann kann man im Prinzip da relativ entspannt dem entgegensehen. Andersrum ist es dann wieder so, wenn das Unternehmen eine gewisse Größe hat, wie bei uns jetzt, ist es dann auch teilweise wieder schwieriger, sich komplett rauszuziehen. Aber ja, die richtige Reihenfolge, denke ich, ist natürlich erstmal was aufbauen, optimalerweise dann ein Kind, weil wenn das Kind da ist, dann ist es immer erstmal schwieriger, überhaupt Zeit und auch den Kopf frei zu bekommen. Also Zeit zu finden und den Kopf dafür zu haben, noch was aufzubauen oder ja, Strukturen zu schaffen. Das ist definitiv vorher einfacher. Aber nicht alles im Leben ist ja so planbar, sage ich mal. Aber wenn es geht, dann definitiv erstmal was aufbauen und dann Kind wäre jetzt einfach mein Vorgehen.
Ja, ich kenne das ja auch. Wir haben ja auch versucht, quasi in der Elternzeit unsere Selbstständigkeit weiter auszubauen. Und das hat genau in den Monaten gut funktioniert, in denen wir beide in Elternzeit waren. Wenn aber nur einer in Elternzeit war und der andere eben gerade gearbeitet hat, im angestellten Job, dann wird es schon wieder super schwer, gell? Weil dann ist man natürlich den ganzen Tag einfach mit dem Kind beschäftigt und kann nur die wenigen Schlafphasen nutzen.
Genau.
Ja, also wir haben jetzt auch entschlossen, in der zweiten Elternzeit werden wir beide komplett in Elternzeit gehen. Ich glaube, dann ist es möglich, weil dann kann man sich, wie du es beschrieben hast, ja, wirklich abwechseln und sagen, ja, einer vormittags, einer nachmittags, dann kommt man auch voran.
Genau, diese Freiheit hat man ja auch dann, dass man sich das selbst organisiert und verschiedene Modelle auch ausprobiert. So haben wir es auch gemacht. Wir haben da ein bisschen rumprobiert.
Ja. Habt ihr denn Dinge festgestellt, die durch die Zeit auch, die Alex auch viel mit eurem Kind verbracht hat, im Vergleich zu, wo du vielleicht dann arbeiten warst, Dinge, die er einfach komplett anders macht als du?
Ja, wir haben beide unsere eigene Art. Aber das Schöne ist, wir sind unserem Sohn beide sehr nah und er hat keine alleinige Bezugsperson. Also jeder von uns kann ihn ins Bett bringen, jeder von uns kann ihn füttern. Natürlich heißt es nicht, dass das jedes Mal reibungslos klappt.
Ja.
Das wäre illusorisch. Aber grundsätzlich kann das jeder, obwohl es jeder auf seine Art macht. Jeder macht es anders und dann erwischt man sich natürlich selber immer wieder dabei, dass man sich denkt, ah, der Partner macht jetzt das und das in Anführungsstrichen falsch. Aber das ist natürlich nicht so. Er macht es nur anders als man selber. Und deswegen kann es ja aber genauso gut funktionieren. Und das Kind kann das ja auch sehr wohl differenzieren, dass bei Mama der Ablauf vielleicht so ist und bei Papa so. Das finde ich schon ganz schön bei uns, dass er da eben nicht jetzt auf einen von uns komplett fixiert ist und der dann nicht jetzt mal gewisse Freiheiten genießen kann, sondern das ist wirklich bei uns ziemlich fair. Also das klappt wunderbar mit uns beiden.
Mhm. Ihr nehmt euren Sohn ja auch immer mal mit auf eure ja, Arbeitstermine. Wenn man euch so verfolgt, sieht man das ja. Gibt es was, was ihr sagt, das möchtet ihr ihm auf jeden Fall mitgeben aus der Unternehmersicht?
Ja, aus der Unternehmersicht möchte ich ihm auf jeden Fall mitgeben. Vor allem das Thema Eigenverantwortung, dass er halt versteht, also natürlich noch nicht jetzt mit einem Jahr, aber seine Entwicklung, grundsätzlich dieses Verständnis, dass sein eigenes Tun und Handeln eben Auswirkungen hat und auch, dass er die Verantwortlichkeit für sein eigenes Leben übernimmt. Man hat ja mittlerweile oft das Gefühl, diese Eigenverantwortung ist ja bei vielen einfach nicht vorhanden. Ja, wenn irgendwas schief läuft, sind immer andere schuld. Das finde ich ist keine schöne Einstellung. Man sollte sich schon dessen bewusst sein, dass man für sein eigenes Leben auch selbst verantwortlich ist und ja, die Dinge selbst in die Hand nehmen muss. Das ist so unsere große Devise auch. Also wir packen alles selber an, mal läuft es besser, mal schlechter, aber insgesamt ja, sind wir auf einem sehr guten Weg seit vielen Jahren und möchte ich ihm halt auch mitgeben, diese Eigenverantwortung und die Positivität dabei eben, dass er auch weiß, man darf jederzeit stolpern, das ist überhaupt nicht schlimm. Nur wer nicht losgeht, der kann nicht stolpern. Klar, wenn ich sitzen bleibe, dann kann ich nie stolpern, aber dann werde ich auch nie weiterkommen. Und das möchte ich ihm gerne mitgeben.
Und bedeutet das für euch auch, dass ihr ihn tatsächlich auch mit in euer Büro nehmt oder ist das bei euch schon dann klar getrennt, das ist der Arbeitsort und das ist das Zuhause?
Ja, also die ersten Monate war er sehr viel mit im Büro. Mhm. Jetzt, seit er bei der Tagesmutter ist, eben nicht mehr. Aber die ersten Monate war er viel mit im Büro. Wir hatten dann hier auch eine Krabbeldecke und eine Wippe und ein paar Babysachen, Spielebogen. Und das hat ihm sehr gut gefallen. Für ihn war es ja da kein Unterschied, ob er jetzt zu Hause auf der Krabbeldecke liegt oder im Büro. Und wir haben ihn auch öfter mal mitgenommen, auch zum Notartermin und so weiter. Jetzt wäre es allerdings schwieriger, weil jetzt mit einem Jahr ist er natürlich so quirlig und agil. Da bleibt er natürlich nicht hier eine Stunde sitzen während so einem Termin. Das war am Anfang tatsächlich noch einfacher. Aber das ist ja auch wieder das Schöne als Unternehmer jetzt. Wir sind dann auch frei bei unseren Terminen, wenn wir jetzt mal einen Auswärtstermin haben und er kommt mit und er ja, benimmt sich jetzt da nicht, dann ist es ja nicht schlimm. Er darf Kind sein, also er muss da ja nicht sich so verhalten, wie er will, sage ich mal. Ja. Es ist ein einjähriges Kind. Ich kann ihm ja da nichts verbieten oder wie auch immer, ihm vorgeben.
Das kann ich total nachempfinden. Wir hatten vor 2 Wochen auch einen Notartermin für eine Wohnung, die wir gekauft haben. Und da war unser Sohn auch mit dabei. Und da haben wir gesagt, jetzt ist Wahnsinn, er ist noch nicht mal 3 Jahre alt und es ist sein 2. Notartermin, bei dem er dabei ist. Beim ersten war er aber erst 4 Wochen oder so und da war er halt einfach nur im Tragetuch, hat nichts gemacht. Ja. Ja? Und jetzt mit seinen 2,5 ist er da natürlich, hat er die ganze Zeit reingeredet. Der Notar hat versucht, den Vertrag vorzulesen wie ein Märchenonkel. Das war eine ganz andere Situation. Aber trotzdem, wie du gerade sagst, er ist halt ein Teil von unserer Familie und wenn wir als Paar oder als Familie diese Wohnung kaufen, ja, dann ist er halt mit dabei. Und wenn da jemand was dagegen hat, dann ist es dem sein Problem.
Genau. Ich denke auch, man kann die Kinder dann schon in vieles integrieren. Man muss halt dann immer schauen. Manchmal geht es natürlich wirklich nicht. Klar, wenn man jetzt zum Beispiel ein wichtiges Bankgespräch hat, dann kann ich ihn nicht mitnehmen, weil da müssen wir natürlich auch insofern auftreten mit Seriosität und es muss wirklich von vorn bis hinten sitzen. Wenn man sich selbst verkaufen will und ja, es ein ganz ernstes Gespräch ist, dann funktioniert es natürlich nicht. Da braucht man auch seine Ruhe, muss sich konzentrieren. Apropos Ruhe, jetzt wird leider über mir gebohrt. Ich fürchte, das hört man sehr laut.
Das passt schon. Das passt zum Thema Immobilien, oder?
Ja, genau. Ist aber nicht unsere Baustelle in diesem Fall. Also ich weiß nicht, wer hier tätig ist. Ja, aber gerade auf den Auswärtsterminen ist es ja dann auch wieder entspannter, wenn wir eine Besichtigung machen. Da kann er eher mit. Also da kann dann auch einer mit ihm zum Beispiel im Garten sein, der andere guckt dann innen an. Also das ist ja dann alles perspektivisch auch ein bisschen einfacher. Hm. Und bei den Terminen, wo es gar nicht geht, klar, da kann er auch nicht mit. Also die kann man ja aber dann auch so legen, dass die ohne ihn stattfinden.
Genau. Und das ist eben der große Vorteil, den ich an der Selbstständigkeit sehe. Ja, man hat einfach mehr Flexibilität und kann das schon mehr selbst steuern als Fremdsteuerung im Angestelltenverhältnis, die man einfach da mehr hat.
Absolut. Aber mir kann eben kein Chef oder kein Arbeitgeber verbieten, dass ich ihn irgendwo mitnehme.
Genau.
Das ist das Schöne.
Was sind denn so eure Pläne für euer Business? Wie soll es denn weitergehen in den nächsten Jahren jetzt zu dritt und nicht mehr nur noch zu zweit?
Also definitiv wollen wir weiter wachsen. Das ist das große Ziel, Stück für Stück. Unsere Projekte werden ja jetzt schon deutlich, deutlich größer und das soll perspektivisch einfach stetig so weitergehen. Also wir sind ja auch nicht so, dass wir sagen, wir fangen jetzt an und dann fangen wir gleich mit dem Riesenprojekt an, sondern wir haben uns eben in den letzten 3,5 Jahren Schritt für Schritt gesteigert, sodass wir jetzt auch wissen, wir trauen uns diese Großprojekte zu und jetzt darf es gern auch Stück für Stück noch größer werden.
Okay, und auf der familiären Seite, wie sehen da die Zukunftsplanungen aus? Jetzt ist euer Sohn neu bei der Tagesmutter. Soll sich da noch mehr an eurem Alltag ändern?
Nö, also jetzt unser Alltag, so wie er jetzt ist, finde ich ihn wunderbar. Wir wünschen uns noch ein Haus, was auch tatsächlich nicht so ist, dass wir da an der Quelle sitzen würden. Investitionsobjekte und Objekte zum Eigennutz, so Einfamilienhäuser, es ist nochmal ein komplett anderer Markt. Und natürlich bleiben wir unserer Mentalität treu und wollen trotzdem einen guten Deal machen, auch wenn es zum Eigennutz ist. Wir wohnen ja jetzt auch in einer Eigentumswohnung, haben zuvor auch in einer gewohnt, aber gucken da auch immer, dass die Zahlen stimmen. Deswegen ist es natürlich auch die Suche nicht so einfach. Das kennt man ja, der Einfamilienhausmarkt ist im Moment überall schwierig. Und ja, da muss man auch ein bisschen Engagement reinstecken in die Suche und das auch natürlich sich die Zeit geben. Aber wenn wir eins finden, dann wäre dann auch der klassische Haustraum.
Ah ja, okay. Na, das kennen wir auch. Wir haben auch unsere aktuelle Eigentumswohnung, in der wir wohnen, danach ausgesucht, dass sie eben auch gut vermietbar wäre. Aber sitzen jetzt hier auch und sagen, naja, so ein Haus wäre ja doch auch ganz schön.
Ja, mit dem zweiten Kind ist ja dann, glaube ich, ein Haus auch nochmal mehr vielleicht in den Gedanken.
Ja, und man merkt es auch, umso älter er wird, umso mehr wird er ja natürlich jetzt auch in einem Garten spielen und so weiter.
Ja, genau, der Garten ist bei uns auch der Punkt, wo wir sagen, ab nächsten Jahr wäre es eben toll, wenn er dann 2 ist, wäre so ein Garten schon schön.
Genau, also man merkt es jetzt so an den paar warmen Tagen, die dieses Jahr waren, da sitzen wir schon da und sagen, wir haben einen großen Balkon, aber ein großer Garten wäre natürlich noch schöner.
Und ihr könnt natürlich eure Wohnung dann auch nicht nur vermieten, sondern da ist ja auch der klassische Eigennutzflip auch einfach ja, sehr attraktiv, dass man sagt, man verkauft die Wohnung weiter. Also so haben es wir jetzt bei der letzten Wohnung gemacht. Wir wollten die nicht vermieten, sondern es war auch so eine klassische Eigennutzwohnung und gar nicht geeignet für Vermietbarkeit. Das hat wunderbar funktioniert. Und so ist man im Prinzip auch sehr, sehr flexibel mit einem Eigenheim oder einer Eigentumswohnung. Das unterschätzen immer viele oder viele denken da gar nicht dran. Aber diese Flexibilität hat man trotzdem, wenn man natürlich, sag ich mal, die Spielregeln einhält und auch ein Objekt kauft, das jetzt nicht unbedingt komplett ländlich gelegen ist, weil da hat man natürlich eine mini kleine Zielgruppe, aber in einer guten Lage mit einem guten Grundriss macht man da nichts falsch.
Hast du spontan 2, 3 Kriterien, die bei der Eigenheimsuche sehr relevant wären? Weil wir haben natürlich bei unseren Zuhörerinnen auch ganz, ganz viele Familien, die ebenfalls auf der Suche nach einem Eigenheim sind. Was sind denn für euch so die Top-Kriterien, wonach ihr sucht?
Also das Top-Kriterium Nummer 1 ist für uns der Quadratmeterpreis. Mhm. Der muss eben in einem bestimmten Rahmen liegen. Das kommt natürlich auf die jeweilige Stadt oder auf den Standort an. Das kann man ja jetzt nicht auf ganz Deutschland ummünzen, was da jetzt sinnvoll ist, dieser Rahmen. Aber man kann ja, selbst wenn man jetzt noch nicht so viel Ahnung hat, einfach mal vergleichen, auch über einen längeren Zeitraum, über mehrere Wochen, mal immer wieder die Portale durchforsten. Und dann hat man ja schon eine Vorstellung, zumindest von den Angebotspreisen, weil man darf auch nicht vergessen, Angebotspreise sind ja nicht gleich Verkaufspreisen.
Ja.
Kann sich mal aber grob schon mal orientieren, wo sich das Ganze abspielt und sich dann selber so seinen Rahmen für den Quadratmeterpreis setzen. Dann kommt es natürlich auch darauf an, in welchem Zustand das Objekt ist, ob man eben noch was reinstecken muss. Auch das gehört natürlich zur Kalkulation, was dann wiederum noch mit draufgerechnet werden muss. Und das ist aber für uns wirklich das Kriterium Nummer 1, dass die Zahlen stimmen. Das zweite ist natürlich dann die Lage. Da würde ich halt auch schauen, dass alles in der Umgebung ist, was man so braucht als Familie. Man möchte sich ja dann auch langfristig oder zumindest mittelfristig niederlassen. Da sollte man sich auch mit der Umgebung gut anfreunden können.
Ja.
Das ist so für uns das Wichtigste. Ansonsten, wir würden zum Beispiel sehr gerne was Renovierungsbedürftiges oder Sanierungsbedürftiges kaufen. Also das wäre ja sowieso unser Traum. Dann können wir es uns eben nochmal genauso gestalten, wie wir das gerne wollen. Und ansonsten noch wichtiges Kriterium, die Grundrisse. Weil die sind natürlich oft aufgrund der Statik dann nicht veränderbar. Da muss man schon auch gucken, dass das zweckdienlich ist und für sich auch für die eigene Familiensituation gut passt.
Okay, na das sind doch nochmal sehr gute Tipps so zum Ende.
Ja, aber alles drumherum kann man ja meistens verändern, aber die Grundrisse sind halt einfach oft relativ festgelegt und deswegen, das ist das, was natürlich passen sollte.
Ja klar, wenn da irgendwelche tragenden Wände sind, die man da gar nicht haben will, die ist halt schwierig, gell?
Aber alles andere ist ja fast immer möglich, dass man sich dann so gestaltet, wie man es gerne hätte. Also ist natürlich immer eine Preisfrage, das ist ja auch klar. Aber wenn der Einkaufspreis passt und das alles mit eingepreist ist, ist es ja in Ordnung.
Ja, aber gut, dann nehme ich mit, auf jeden Fall gut durchrechnen und ansonsten auf die Lage und den Grundriss achten.
Genau, und natürlich auch die eigene finanzielle Situation an den ganzen Preisrahmen anpassen. Also unbedingt, auch wenn man zum Beispiel noch nicht bei der Bank war, das im Vorfeld machen. Nicht erst das Haus suchen und danach zur Bank gehen. Das ist gerade bei guten Angeboten dann viel zu spät. Dann ist das Ding schon dreimal weg. Also unbedingt vorher sich seinen persönlichen Finanzierungsrahmen auch geben lassen. Und am besten nicht nur zu einer Bank gehen, sondern auch mal zu 2, 3. Gerade weil man eben da noch keine Vorerfahrung hat und noch bei keiner einzigen Bank war. Auch mal gerne zu einem Finanzierungsvermittler, weil die ja dann unabhängig ganz viele Banken miteinander vergleichen können. Dann hat man einfach mehr so ein Bewusstsein für das, was kann man sich monatlich leisten. Und da unbedingt dann auch nicht eben in diese Konsumschuldenfalle reinlaufen, indem man sich da zu viel aufheißt, was dann schon, wenn sich ein Baustein ändert, in sich zusammenfällt. Also das ist ganz, ganz wichtig, dass man hier auch nicht nur das Herz entscheiden lässt, sondern auch mit Kopf eben an die Sache rangeht, auch wenn es ums eigene Zuhause geht.
Ja, gerade beim Eigenheim, gell, ist ja die Gefahr sehr hoch, dass man sich nur auf das Herz verlässt. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Also das sehen wir auch immer wieder. Und vor allem kann man dann halt auch schnell handeln, wenn es drauf ankommt. Ja, also ich meine, bei unserer letzten Wohnung jetzt, die wir jetzt gerade gekauft haben, die haben wir Ende März das erste Mal besichtigt und am 22. April war der Notartermin. Aber das ging halt auch nur, weil wir, genau wie du uns gerade gesagt hast, wussten, was können wir uns leisten und wir bei der Bank dann nur noch anrufen mussten und sagen mussten, hier, da ist was.
Genau.
Schnell bitte alles vorbereiten.
Genau, und bei guten Objekten, gerade eben auch Investitionsobjekten, die sind so schnell weg, weil man ist niemals der einzige Interessent, also da ist Schnelligkeit mittlerweile auf dem Markt eines der wichtigsten Kriterien. Schnelligkeit und die Verbindlichkeit auch zusagen zu können. Auch wirklich zu sagen, wir können nächste Woche zum Notar gehen. Ich bin soweit.
Genau.
Das kann das ausschlaggebende Kriterium sein, warum man den Zuschlag erhält. Und deswegen vorher die Hausaufgaben machen, vorbereiten und dann an die Sache rangehen.
Ja, sehr gut. Das kann ich genauso unterschreiben. Genauso ist es.
Super. Nee, dann habt ihr alles richtig gemacht. Das höre ich schon.
Hoffentlich, hoffentlich.
Wo ist die Wohnung?
Unsere Wohnung ist in Aschaffenburg, die wir jetzt gerade gekauft haben.
Ah ja. Ja. So gerade vom Durchfahren kenne ich es.
Ich komme ursprünglich aus Aschaffenburg. Ah. Deshalb war das halt interessant, das anzugucken. Und noch ein Thema, was du ja sicherlich auch kennen wirst, Grunderwerbsteuer.
Ja.
Aschaffenburg ist ja Bayern. Wir selbst wohnen in Hanau in Hessen.
Ah, okay.
Und da ist ein großer Unterschied. Von daher war das natürlich für uns auch attraktiv, in Aschaffenburg zu kaufen im Vergleich zu in
das
Hanau
stimmt,
was zu kaufen.
Das macht nämlich mitunter dann wirklich viel aus, wenn es 3% mehr sind.
Ja.
Also bei größeren Summen ist das schon echt, das kenne ich auch. Ich habe ja in Nürnberg angefangen zu investieren, eben auch Bayern. Mhm. Dann habe ich in Dortmund weitergemacht, wo ich mal 2 Jahre gewohnt habe. Und dann bin ich auch am Anfang sehr erschrocken über diese 6,5%.
Ja, ja. Also da sind regionale Unterschiede dann doch signifikant,
ja,
gell?
Das macht was aus.
Gut. Vielen Dank an dich an dieser Stelle. Möchtest du zum Ende anderen in einer ähnlichen Situation, die vielleicht mit dem Gedanken an der Selbstständigkeit spielen, vielleicht mit dem Gedanken spielen, ein Kind zu bekommen, noch etwas mitgeben, ein paar abschließende Tipps aus deinem ersten Jahr als Mutter und Unternehmerin zur gleichen Zeit?
Ja, also ich habe ja vorhin gesagt, die richtige Reihenfolge ist, sich erst was aufzubauen, dann ein Kind zu bekommen. Dahinter stehe ich auch, das denke ich, ist es durchaus. Andererseits muss man auch sagen, dass es den perfekten Zeitpunkt, ein Kind zu bekommen, wahrscheinlich nie gibt. Das muss man ja auch ganz klar sagen. Und wir haben uns ein Kind gewünscht, war ein Wunschkind. Aber dann kam ja eben auch Unvorhersehbares dazu, wie mit der Schwangerschaft, dass ich dann viel liegen musste am Ende. Das sind dann so Sachen, die kann man nicht vorhersehen. Und insofern, den perfekten Zeitpunkt gibt es eh nicht. Und trotz dessen, dass wir dann gleichzeitig so viel um die Ohren hatten, ja, würde ich es nicht anders machen. Also ich bin so froh, dass er da ist. Und ich denke auch, man kann letzten Endes alles hinbekommen. Es ist eben ein Prozess, in den man hineinwachsen muss. Aber wie ich auch schon sagte, so richtig vorbereiten kann man sich auf die Elternschaft eh nicht. Es kommt immer anders, als man denkt.
Ja.
Trotzdem ist es natürlich sehr, sehr gut, wenn man schon mal ein paar solide Standbeine hat, wo man auch einfach weiß, die laufen weiter, auch wenn ich mal ausfalle. Das ist was, was sehr beruhigend ist und für sehr viel Sicherheit und Stabilität auch im Hintergrund sorgt, wenn man sich hier nicht finanziell auch noch den Kopf zerbrechen muss. Und deswegen rate ich schon, jedem so früh, wie es nur geht, mit dem Investieren oder dem Sparen im Vorfeld auch einfach anzufangen. Und sei es am Anfang nur das Taschengeld oder das, was man sich bei der Ferienarbeit oder nebenbei dazu verdient. Also ist jeder Euro zählt, das kann man ganz klar so sagen. Und umso früher man anfängt, umso wertvoller ist dieser Euro. Und deswegen fangt jetzt an, wenn ihr es noch nicht getan habt und nicht erst morgen. Das ist mein Schlusswort.
Das ist ein super Schlusswort. Vielen, vielen Dank dafür. Möchtest du abschließend noch einmal kurz sagen, wo euch unsere Hörerinnen finden, wenn sie ja euch vielleicht weiterverfolgen möchten als Familie, aber vor allem auch als Unternehmer?
Ja, ihr findet uns sowohl auf YouTube als auch auf Instagram unter Immobilien mit Kopf. Genauso wie auf Instagram mit meinem eigenen Kanal noch Immoliebe, wo ich dann ein bisschen mehr auch auf die Thematik ja, Frau, Unternehmerin und Mutter in einem zu sein eingehe. Und abschließend ist mir übrigens noch ein anderer Kanal eingefallen, den ich wirklich gut finde.
Ach.
Ich habe jetzt einen gewählt, der mal gar nichts mit Investieren, Immobilien oder sonst was zu tun hat, aber den ich einfach unheimlich gern mag und weil er auch sehr viel Wissen vermittelt. Und zwar ist das MyLab. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also Mai wie der Monat Mai und LAB als Abkürzung meine ich für Labor, wo eben wissenschaftlich alles hinterfragt und erklärt wird. Und ich finde die ganz, ganz toll. Deswegen, das ist mein Lieblingskanal, unabhängig von allem unternehmerischen oder immobilienmäßigen. MyLab.
Cool. Das werde ich direkt mal anschauen. Kenne ich nämlich noch nicht.
Ich dachte mir, das ist jetzt fair, weil ich habe einfach so viele Unternehmerfreunde oder Freunde im Immobilienbereich und Freundinnen und dann halte ich mich dann neutral wie die Schweiz und suche mir den anderen Kanal aus.
Okay, super.
Genau, aber ich freue mich auch auf jeden, der bei uns vorbeischaut, Immobilien mit Kopf und Immoliebe. Sehr, sehr gerne, meldet euch da gern. Freue mich, wenn ihr da seid. Und vielen, vielen Dank, Marielle, dass ich jetzt hier heute da sein durfte. Und natürlich alles Gute auch für euch als Familie, wenn jetzt der zweite Neuankömmling dann kommt. Euer Familienzuwachs, da wünsche ich euch alles Gute.
Ja, vielen, vielen Dank. Also wir werden eure Kanäle natürlich alle in den Shownotes verlinken. Ja, ich danke dir sehr für diese Einblicke, für die persönlichen Einblicke auch. Das ist echt nicht selbstverständlich, von daher vielen Dank. Ich glaube, unsere Hörerinnen können da sehr viel mitnehmen. Ja, ich freue mich, wenn wir bald mal wieder voneinander hören.
Das wird mich auch sehr freuen.